Schönen guten Morgen. Es ist schön, wieder hier zu sein, und es ist auch ziemlich unglaublich, dass schon wieder Advent ist. Ja. Ich habe so das Gefühl, je älter man wird, desto schneller vergehen die Jahre. Und so stehen wir heute wieder hier im ersten Advent. Und es ist ja, wie du schon gesagt hast, Michael, die Zeit des Wartens auf die Ankunft. Und ich finde, eine besonders schöne Form des Wartens ist, wenn wir uns hier versammeln, um den Herrn zu ehren und das Wort in den Mittelpunkt stellen und mit Freude auf unseren Herrn und Heiland schauen. Und so freue ich mich natürlich auch, dass ich heute diesen Dienst übernehmen kann. Hört man mich? Ja, gut. Übernehmen kann. Und bin auch dankbar, dass ich diesen Dienst tun darf. Wir alle kennen doch den Spruch, Kleider machen Leute, oder? Der stammt aus einem Buch von einem Schweizer Schriftsteller namens Gottfried Keller und bedeutet, dass das äußere Erscheinungsbild etwas über den Charakter und die Fähigkeit eines Menschen aussagen. Und es geht also um den ersten Eindruck, der aber oft gar nichts mit dem wirklichen Wert des Menschen zu tun hat. Und dennoch ist die Kleidung eine ganz wichtige Sache, weil sie das Symbol für einen erfolgreichen Menschen ist, wenn man sich edel und von dem kleidet. Das sind dann Menschen, mit denen man sich auch gerne einmal identifiziert, und so gibt es in unserem Bekanntenkreis einen Mann, der sich immer wieder gern mit seinen Freunden, seinen reichen und so erfolgreichen Freunden rühmt, vielleicht weil er sich da auch einen Vorteil erhofft. Und da ist da auch wichtig, mit wem man sich fotografieren lässt, ob mit irgendeinem Unbekannten oder mit einem prominenten Menschen. Und so sind Selfies mit Joshua Kimmich und Harry Kane bei jungen Leuten halt bestimmt angesagt. Das sind dann Fotos, die man gern und stolz allen Freunden zeigt und die man dann auch ins Internet stellt, dass jeder sie sehen kann. Und da könnte man sich ja schon mal fragen, ob wir uns nicht auch fotografieren lassen mit dem Herrn Jesus oder mit dem Kreuz und es dann auch unseren Freunden stolz zeigen. Und schließlich sind wir doch reich gesegnet durch unseren Herrn. Und so stellt sich schon die Frage, sieht man es uns denn eigentlich an, dass der Jesus unser Freund und unser Herr ist? Sieht man es dir an, dass du reich bist in ihm? Jetzt sieht man hier Teil 3. Gut, weil das bei mir gerade... Gut, also fangen wir aber von vorne an. Mit den Kleidern. Jawohl. Der optische Eindruck eines Menschen, der macht etwas mit uns. Man findet schnell, wenn man solche Bilder sieht, finden da schnell irgendwelche Bewertungen, vielleicht auch unterbewusst statt. Und ich denke, keiner ist wirklich frei von solchen Vorurteilen. Wenn wir aber wissen wollen, wie Gott über Vorurteile denkt, dann müssen wir in den Jakobusbrief schauen. Mag er nicht. Jetzt in den Jakobusbrief schauen, wo Gott auch heute zu uns sagt, seid frei von Vorurteilen. Bevor wir über solche Vorurteile aber nachdenken, wollen wir ganz kurz zurückschauen auf die letzten beiden Predigten von mir. Da hatten wir ja den Jakobusbrief schon untersucht und festgestellt, dass er wie eine Art Kurzanleitung für uns sein kann. Eine Kurzanleitung mit ganz wichtigen und praktischen Hinweisen für unser tägliches Leben. Als erstes ging es da um das standhafte Ausharren. Vielleicht erinnert ihr euch noch, in Zeiten der Not. Es ging um Prüfungen, die wir dann am Ende auch mit Freude annehmen sollen, weil sie unseren Glauben trainieren, weil sie uns stark machen. Als zweites sollten wir dann aber nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein, die schnell hören, aber langsam reden und langsam sind zum Zorn. Heute im dritten Teil geht es jetzt im zweiten Kapitel um die Verse 1 bis 13 und hier um Vorurteile. Und wir wollen diesen Text auch heute wieder in 6 verschiedene Abschnitte unterteilen, die wir dann so nacheinander lesen und auch betrachten werden. Der erste Abschnitt lautet... Jetzt... Glaube überwindet Unterschiede. Schlagen wir also den Jakobusbrief einmal gemeinsam auf. Gemeinsam auf und lesen im zweiten Kapitel zunächst nur mal die Verse 1 bis 5. Dort heißt es: Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit dem Ansehen der Person. Denn wenn in euren Versammlungen ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der sich die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz, zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleib du dort stehen oder setz dich hier an meinen Fußschemel, würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben seien und dass sie Erben des Reiches würden, welches er denen verheißen hat, die ihn lieben? Hier hebt Jakobus die besondere Stellung der armen Menschen hervor. Er erinnert uns daran, dass die Armen auserwählt sind, um reich zu sein im Glauben und einst Erben des Reiches Gottes werden. Und dabei fällt auf, dass Jakobus immer wieder auf das erste Kapitel zurückkommt, denn die Belehrungen, die wir dort finden, sind die Grundlage für den ganzen Brief. Und so beziehen sich diese ersten 5 Verse des zweiten Kapitels, die wir gerade gelesen haben, auf die Verse 9 bis 11 im ersten Kapitel. Dort haben wir gelesen, dass der niedrige Bruder sich wegen seiner Hoheit rühmen kann, während der Reiche sich seiner Erniedrigung bewusst sein soll, weil all sein Reichtum und all sein Ansehen einmal vor Gott verwelken werden. Und dennoch gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden Textstellen. Während uns das erste Kapitel ganz ausführlich beschreibt, wie Gott den Reichen beurteilt, geht es jetzt im heutigen Text um die Frage, wie wir nun arme Menschen und reiche Menschen beurteilen sollen. Und da nimmt Jakobus kein Blatt vor den Mund. Er sagt ganz klar und deutlich, es darf kein Ansehen der Person geben. Und daher dürfen auch wir heute keinen Unterschied machen. Und diese wirklich strenge Ermahnung geht hier an alle, die an den Herrn Jesus Christus als den Herrn der Herrlichkeit glauben. Ist es uns aufgefallen? Jakobus nennt hier den Herrn mit seinem vollständigen Namen. Offenbar ist es ein ganz großes Thema auch unter Christen, dass Menschen unterschiedlich behandelt werden. Und weil auch wir ganz bestimmt davon nicht ganz gefeit sind, solche Unterschiede zu machen, sagt Jakobus das auch für uns, dass wir den ganzen Namen Jesu Christi beachten sollen. Und dieser Name enthält 2 Titel, die seine außergewöhnliche Stellung, seine Hoheit beschreiben. Nämlich als erstes ist er der Herr. Er ist unser aller Souverän, er ist unser Herr. Und mit dem Herrn der Herrlichkeit offenbart sich Christus dann als der allmächtige Gott. Und wenn wir uns heute an diesen souveränen und allmächtigen Gott orientieren und dabei auf Herrn Jesus schauen, wie er gehandelt hat, dann dürfen auch wir keinen Menschen nach seiner Stellung, seinem Ansehen beurteilen. Hier ist aber wichtig, wir dürfen das Ansehen der Person nicht nur auf arm oder auf reich beschränken, sondern das gilt natürlich auch für alt und jung, das gilt für Mann oder Frau, für Deutsch oder Asylant, für erfolgreich, gescheitert, für gesund oder krank. Mit anderen Worten, in der Gemeinde Jesus darf es überhaupt keine Unterschiede geben, denn wer die Person beurteilt, der richtet nach verwerflichen Grundsätzen, so sagt es uns Jakobus hier. Und in Apostelgeschichte 10, in den Versen 34 und 35, tat Petrus dann den Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Es zeigt also, vor Gott sind alle Menschen gleich viel wert, denn er macht keine Unterschiede. Um das wirklich begreifen zu können, muss ich persönlich nur einmal auf mich selbst schauen. Bei mir hat der Herr Jesus ganz sicherlich nichts gefunden, was mich hätte auszeichnen können. Als ich ihn zum ersten Mal ganz bewusst begegnet bin, da war ich am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen. Ich war gescheitert, mein Leben war hoffnungslos und orientierungslos geworden. Und zu meinem großen Glück sind das aber Dinge, die Gott überhaupt nicht interessieren. Hätte er mich nach meinem Wert, meinem Erfolg, meiner Stellung beurteilt, dann wäre die Gnade Gottes garantiert an mir vorbeigegangen. Denn außer meiner überaus großen Sünde und meiner großen Schuld hatte ich nichts, was ich hätte vorzeigen können. Und wenn du jetzt auf dich schaust, bist du nicht auch auf die Gnade Gottes angewiesen? Hat Gott dir nicht auch vergeben? Und wenn wir jetzt den anderen verurteilen und richten, obwohl der Herr ihm doch auch vergeben hat, dann stecken dahinter unsere bösen Gedanken und wir handeln im völligen Gegensatz zu dem, was der Herr Jesus einmal getan hat. Und das bedeutet, wenn du dich von Menschen beeindrucken lässt, die eine besondere Stellung, ein tolles Auto, tolle Kleidung oder Schmuck besitzen, dann hast du noch nicht wirklich auf den Herrn Jesus geschaut. Und genau das wollen wir jetzt einmal gemeinsam tun, auf den Herrn Jesus Christus schauen, den Herrn der Herrlichkeit. Denn er hat schon Herrlichkeit, bevor die Welt überhaupt geschaffen wurde. Und er hat jetzt Herrlichkeit für uns alle, die wir hier an ihn glauben, und er wird dann auch einmal Herrlichkeit haben, wenn er auf die Erde zurückkehrt. Und dieser Name Herr der Herrlichkeit, er zeigt uns, Jesus Christus ist das Zentrum aller Gedanken Gottes und in ihm sehen wir die ganze Herrlichkeit des Vaters. Und wie unbedeutend ist da die Herrlichkeit der Welt dagegen. Liebe Geschwister, ich denke, das ist deshalb so wichtig, weil Reichtum, weil Ansehen und Stellung und Macht, weil das alles Dinge sind, die uns letztlich blind machen für die Herrlichkeit Gottes und die uns vom Herrn Jesus dann letztlich nur wegziehen wollen. Lass uns alle also daran denken, dass alles, was von der Welt so hoch geschätzt wird, vor Gott ein Greuel ist. So sagt es sogar Jesus in Lukas 16, Vers 15, und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst vor den Menschen als gerecht hinstellen, Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Begreifen wir jetzt, warum Jakobus hier so eindringlich warnt? Er macht das, weil wir Christen schnell einmal das Äußere der Menschen beurteilen und damit genauso urteilen, wie die Welt das tut. Und wenn wir dann den Mann mit den goldenen Ringen und der prächtigen Kleidung in unserer Versammlung bevorzugen, dann liegt das weit unter dem Niveau der Herrlichkeit, an die wir doch alle hier glauben. Hüten wir uns also davor, den anderen auch nur in Gedanken zu richten oder gar schlecht über ihn zu reden. Und hüten wir uns davor, den Reichen zu bevorzugen, weil wir uns dadurch Vorteile erhoffen. Wenn Satan aber nicht locker lässt und uns immer wieder mit Vorurteilen verführen will, dann ist es gut und wichtig, uns an dieses erste Kapitel zu erinnern, wo Jakobus uns diesen reinen und unbefleckten Gottesdienst beschreibt. Und in so einem Gottesdienst sollen wir die Bedürftigen in der Not besuchen, sie also nicht verurteilen, sondern ihnen helfen. Und das unterstreicht Jakobus jetzt im Vers 5 mit dem Wort hört. Damit sollen auch wir gut hinhören, wie Gott über Arme in unserer Gesellschaft spricht. Denn Arme in dieser Welt haben bei Gott einen ganz besonderen Platz. Da geht es aber nicht um Menschen, die kein Geld haben, sondern es geht um Menschen, die in der Welt kein Ansehen haben, die aber dennoch reich sind im Glauben. Was aber bedeutet reich sein im Glauben? Könnt ihr jetzt, ja, oder nicht? Da sollte schon noch was passieren. Könnt ihr hinten da mal mithelfen? Ah, jetzt, es war zu viel. Eins zurück, bitte. Gut. Reich im Glauben heißt reich sein in Bezug auf Gott. So finden wir das in Lukas 12, Vers 21. Aber Gottes Reichtum wird nicht in Geld gemessen. Ihm gehört ja schließlich nicht nur Gold und Silber, sondern ihm gehört die ganze Welt. So lesen wir das in 1. Korinther 3, in den Versen 21 bis 23. Dort sagt Paulus sogar noch: So rühme sich denn niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Sei es Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige. Alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. Ist ein bisschen aufregend, gell? Alles gehört also uns. Aber bis wir diesen Reichtum einmal wirklich besitzen dürfen, gilt es natürlich, Geduld zu haben. Wir müssen warten, bis der Herr Jesus wiederkommt. Michael hat heute schon davon gesprochen. Denn er ist für uns alle arm geworden, und damit wir durch seine Armut reich werden können. Und da geht es nicht um eine Armut hier auf der Erde, sondern eine Armut, wo er nicht einmal einen Platz fand, sein Haupt hinzulegen, sondern bei der Armut, die uns reich macht, geht es um die 3 Stunden der Finsternis am Kreuz. Stunden, in denen Christus das Gericht Gottes über unsere Sündenschuld getragen hat. Und wenn dieses Werk am Kreuz unsere Grundlage ist, dann sind wir auch Erben des ewigen Lebens. Und wenn jemand heute hier ist, der noch keine Beziehung zum Herrn Jesus hat, soll er das möglichst heute noch tun. Doch für all das, was wir jetzt gerade gehört haben, gibt es eine Bedingung. Könnt ihr eine Folie weiterschalten? Danke. Und diese Bedingung lautet: Wir müssen Gott lieben. Und das ist nun eine ganz besondere Liebe, eine Liebe, die weiß, dass er uns zuerst geliebt hat. Und er gilt: Wer die Liebe Gottes erwidert, der wird zum Erben, der das Kommen des Herrn Jesus einmal erwarten darf. Und das, liebe Geschwister, ist dann eine besondere Freude, denn dann wird jeder von uns einmal erkennen, für was er all seine Zeit und all seine Kraft hier aufgewendet hat. Und dann werden wir, die Armen der Welt, auch alle einmal sehen, wie es gelungen ist, ganz viele Menschen mit dem Evangelium wirklich reich zu machen. Bis all das aber geschieht, dürfen wir den geistlichen Reichtum auch schon hier auf dieser Erde erleben und genießen. Und da möchte ich euch einmal fragen: Wer kennt all die geistlichen Reichtümer, die uns der Herr Jesus durch unsere neue Geburt geschenkt hat? Sie sind alle in Christus enthalten. Und es ist deine und meine total wichtige Aufgabe, all diese Reichtümer, die in Christus sind, nun zu suchen. Und das Wunderbare: Je mehr wir davon finden, umso mehr verliert der Reichtum der Welt seine Anziehungskraft auf uns. Denn echter Glaube sieht nicht auf die alte, sondern echter Glaube sieht auf die neue Welt, eine Welt, in der Jakobus die Unterschiede nicht abschaffen und die Menschen nicht alle gleich machen will, sondern die Unterschiede sollen im Umgang unter Gläubigen eben keine Rolle spielen. Schließlich sind wir in Christus alle reich, und alles, was der Herr Jesus besitzt, macht unsere Herzen jetzt schon froh und glücklich. Und als wäre das nicht genug, sind wir dann auch noch Erben des Reiches Gottes, die einst mit dem Herrn Jesus dann auch regieren werden. Und ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Wahrscheinlich ist da die Batterie alle. Könnt ihr die nächste bitte? Danke. Schauen wir jetzt auf den zweiten Punkt, den rechten Maßstab für unser Handeln. Dazu gehören die Verse 6 und 7 in unserem heutigen Text. Ihr aber habt den Armen verachtet, heißt es da. Und dann geht's weiter. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Hier erfahren wir etwas über den Charakter der Reichen. Jakobus verwendet dazu drei Fragen, die alle drei zeigen sollen, wie die Reichen handeln. Das bedeutet aber nicht, dass alle Reichen automatisch schuldig waren oder schuldig sind. Reichtum als solcher ist nicht böse, genauso wenig wie Armut an sich nicht automatisch gut ist. Aber ganz viele reiche Menschen sind ganz stolz auf ihr Vermögen und auch wirklich fest und total von diesem Vermögen abhängig. So heißt es in Matthäus 6,24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und das bedeutet, sowohl im Reich sein als auch im Reich werden wollen, liegt eine große Gefahr für uns Christen. Und er sagt auch Jesus in Matthäus 19,24, dass es für den Reichen sehr schwer sein wird, ins Königreich Gottes einzuziehen. Und was taten dann die Reichen in den Versammlungen damals, die von den Christen, von den Gläubigen bevorzugt wurden? Sie unterdrückten sie. Sie quälten sie mit finanziellen Forderungen, um sie auszubeuten, und dann taten sie diese armen Menschen sogar noch vor Gericht und überzogenen Forderungen sogar noch einzuklagen und damit nicht nur ihr Geld, sondern auch ihre Rechte zu nehmen. Und am Ende lästerten sie sogar noch den guten Namen Jesu. Und dabei geht es jetzt nicht mehr um irgendwelche weltlichen Dinge, sondern es geht um religiöse Feindschaft. Denn sie verlästerten schließlich den Jakobus im heutigen Text, Vers 1, als den Herrn der Herrlichkeit bezeichnet hatte. Ich denke, spätestens jetzt wird klar, dass diese Reichen keine gläubigen Christen waren. Vielleicht waren es solche, die sich als religiös bezeichnen, aber keine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus und seinem Sohn hatten, zum Gott und seinem Sohn hatten. Und solche Menschen, die nur religiös sind, finden wir in der heutigen Zeit in Hülle und Fülle. Und daher ermahnt Jakobus auch uns, solche hochmütigen Lästerer nicht nach ihrer Kleidung, sondern nach ihren Taten zu beurteilen. Denn der einzige richtige Maßstab ist das königliche Gesetz. Die nächste Folie, bitte. Und der Herr sagt Jakobus jetzt im Vers 8, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Ist uns das aufgefallen? Hier steht, du sollst. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Dieses Du macht diese Aufforderung zu einer ganz persönlichen Angelegenheit. Jetzt wird jeder durch sein Gewissen angesprochen. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, keinen Unterschied zu machen und alle gleich zu lieben. Mit anderen Worten, du sollst den anderen so behandeln, wie Gott dich behandelt hat. In der Praxis bedeutet das, dass ich den anderen auch dann liebe, wenn er ganz anderer Meinung ist als ich. Wir sollen ihn auch dann lieben, wenn er sich anders kleidet, wenn er anders lebt, wie wir uns das vorstellen. Und ich soll ihn auch dann lieben, wenn er bei Themen wie Impfen, Unterordnung oder anderen wichtigen Dingen ganz anders denkt und anders handelt als ich. Und damit ist klar, Liebe ist kein Gefühl, das irgendwelchen Schwankungen unterliegt, sondern ist ein konkreter Willensakt. Und christliche Liebe soll dem Armen helfen, dass es ihm besser geht, und dem Reichen helfen, seinen Reichtum dann auch richtig einzusetzen. Wir sollen also so lieben, wie das der Jesus tat. Und jetzt geht Jakobus noch ein Stück weiter und nennt die Konsequenzen, die daraus entstehen. Die nächste Folie bitte. Dazu lesen wir die Verse 9 bis 10. Das heißt es, wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist dem allem schuldig geworden. An dieser Stelle habe ich mich gefragt, warum Jakobus hier so hart argumentiert. Ich denke, er tut das, weil Parteilichkeit in der Gemeinde sehr, sehr gefährlich sein kann. Und wenn der Arme sieht, dass Reich sein Vorteile und Ansehen in der Gemeinde bringt, wird er vielleicht auch dazu verleitet, sich selbst auch reich werden zu wollen. Und das, obwohl das ja gar nicht nötig ist, weil er ja schon reich ist im Glauben. Und daher sollen wir alle nicht auf den Reichen schauen, sondern auf unseren Herrn Jesus, der arm wurde um unseretwillen. Und damit jetzt an dieser Stelle keiner meint, so schlimm ist es ja nicht, wenn man einem Reichen mal etwas Gutes tut, stellt Jakobus hier noch eine grundsätzliche Überlegung an. Er zeigt im Vers 10, dass keiner das Gesetz halten kann. Und zu unserem großen Glück haben wir mit dem Gesetz Mose auch gar nichts zu tun. Und der Herr nimmt Jakobus dieses Gesetz auch nur als ein Beispiel. Ein Beispiel, das uns zeigen soll, dass selbst die kleinste Verletzung des Gesetzes zu einer dauerhaften Schuldigkeit führt. Und das lässt sich auch nicht durch gute Werke oder das Halten eines anderen Gesetzes wieder ausgleichen. Freigesprochen wird am Ende nur der, der das ganze Gesetz hält. Und dazu, das wissen wir, ist niemand, ist keiner in der Lage. Es gibt also keine Ausreden, wir alle sind schuldig. Und jeder Versuch, aus eigenen Werken gerettet zu werden, führt zwangsläufig ins Verderben. Und damit zerstört Jakobus jede Form von Gesetzlichkeit, denn wir alle können nur durch die Gnade gerettet werden. Nächste Folie bitte. Und dann geht es im Vers 11 um den Gesetzgeber. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Wir sollen das Gesetz also nicht übertreten, weil dadurch die Autorität des Gesetzgebers verletzt würde. Kleines Beispiel. Wenn du den Armen nicht genauso liebst wie dich selbst, dann missachtest du letztlich den, der das Gesetz gemacht hat. Du missachtest die Autorität Gottes. Und darin liegt vielleicht der Schlüssel zum Verständnis dieser Verse. Es geht hier nämlich nicht um irgendeine Sache, die zufällig den Namen Gesetz trägt, sondern es geht im Kern um den Gesetzgeber, es geht im Kern um Vertrauen zu Gott. Auch dazu ein kleines Beispiel. Wenn ich zu meinem Arbeitgeber über ganz viele Jahre Vertrauen aufgebaut habe und nur einmal gestohlen habe, dann ist dieses Vertrauensverhältnis beschädigt, vielleicht sogar dauerhaft zerstört. Und da hilft es auch nicht, wenn ich vorher 1000 Mal richtig gehandelt habe. Verstehen wir? Das Gesetz ist keine neutrale Sache, sondern das ist das persönliche Wort Gottes, das er dir und mir anvertraut hat. Das Gesetz ist also sowas wie ein Symbol für Vertrauen. Mehr noch, ein Symbol für eine Liebesbeziehung, für eine ganz enge Gemeinschaft mit Gott, und diese Beziehung nur einmal mit Füßen zu treten, bedeutet den Bruch dieser wertvollen Gemeinschaft. Und daher sollen wir Sünde aber auf gar keinen Fall in leichte, in schwere oder ganz schwere Sünden aufteilen, denn kann einer, der getötet hat, darauf stolz sein, keinen Ehebruch begangen zu haben? Wohl kaum. Jakobus will uns hier zeigen, Vorurteile sind genauso schwerwiegend wie Ehebruch und Mord. Denn wer Glaubensgeschwister nach ihrer Äußerlichkeit beurteilt, der versündigt sich an ihnen. Mehr noch, wer den anderen verurteilt, der verleugnet das Herzstück des Christentums. Denn bei Jesus, das wissen wir alle, steht die Liebe immer an erster Stelle. Und genau deshalb sind auch Vorurteile Mord, so sagt es Jakobus. Wer den anderen also nach seinem Äußeren beurteilt und ihn gleich in irgendwelche Schubladen einsortiert, wer Menschen nach ihrer Hausfarbe, nach ihrem Verdienst, ihrer Nationalität oder ihrem Geschlecht beurteilt und sie damit vorverurteilt, der begeht Rufmord und tötet sie damit. Und dann unterstreicht Jakobus das alles noch, indem er im Vers 9 vom allgemeinen Ihr zum Du hinwechselt. Er sagt, du sollst, wenn du so handelst, dann bist du ein Übertreter des Gesetzes. Dieses Du ruft dich und mich auch heute dazu auf, anders zu sein als die Welt. Nächste Folie bitte. Ja, auch unsere Gemeinde hier in Kempten soll anders sein. Auch sie soll quasi ein Gegenmodell zur Welt sein. Bei uns soll ein Ort sein, wo man sich respektvoll und wertschätzend begegnet, wo man barmherzig und verständnisvoll miteinander umgeht, wo Vorverurteilung keinen Platz hat. Und ich denke, wir sind hier in unserer Gemeinde auf einem guten Weg, denn hier, soweit ich das beurteilen kann, ist jeder willkommen, der an den Herrn Jesus glaubt. Und hier findet auch jeder seinen Platz und kann sich dort einsortieren, wo er sich wohlfühlt, kann sich nach seinen Gaben und Fähigkeiten einbringen. Und wenn man all das so sieht, wie unsere Gemeinde hier funktioniert, dann denke ich, haben wir einen ganz, ganz großen Schatz in Händen. Und meine Bitte wäre es, dass wir diesen Schatz sorgsam bewahren, indem wir uns gegenseitig achten und lieben, so wie wir alle nun einmal sind. Und hier stellt sich dann die Frage, schaffe ich das dann immer? Liebe ich den anderen wie mich selbst oder mache ich mich da gelegentlich auch immer wieder einmal schuldig? Und das führt uns nun zum sechsten Punkt. Nächste Folie bitte. Dem Gesetz der Freiheit. Und dazu gehören nun die Verse 12 bis 13. Dort heißt es, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit übt. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gesetz. Wenn wir diesen Vers auf uns wirken lassen, dann bedeutet das, wir alle stehen vor Gott und werden gerichtet. Wir werden gerichtet nach dem Gesetz der Freiheit. Wie ist das nun zu verstehen? Stellt uns Jakobus hier unter die 10 Gebote? Ich denke nicht. Ich denke, er will uns klar machen, wie unsere Beziehung hier untereinander, hier in der Gemeinde aussehen soll. Und genau dafür braucht er das Gesetz. Wir brauchen das Wort Gottes, weil es voll ist mit nützlichen Belehrungen. Belehrungen, die uns frei machen sollen. Diese Freiheit ist aber nicht zügellos, sondern Freiheit kennt natürlich auch Grenzen. Aber diese Grenzen sind nicht dazu da, um uns einzuengen, um uns einzuschränken, sondern sie sollen verhindern, dass wir diese Freiheit falsch anwenden. Und wenn wir wissen wollen, was wahre Freiheit bedeutet, brauchen wir nur auf den Herrn Jesus zu schauen. Er war völlig frei von, weil nichts an Eigenwillen, weil nichts an Sünde in ihm war. Es gab also nichts, was sich zwischen ihn und dem Vater stellen konnte. Und genau deshalb soll auch unser ganzes Reden, unser ganzes Handeln diesem Gesetz der Freiheit entsprechen. Und da sind Reden und Handeln ganz eng miteinander verbunden, denn Reden allein genügt da nicht. Und dann sehen wir, dass Jakobus hier in diesem Text in der Befehlsform spricht. Es geht also nicht um etwas, über das wir irgendwann einmal vielleicht nachdenken könnten, sondern es ist quasi unsere Pflicht, so zu handeln, dass das Gesetz der Freiheit eingehalten wird. Damit wir aber von diesem Gesetz nicht unterdrückt werden, sondern wirklich frei sind, muss das Gesetz in unsere Herzen geschrieben, in uns eingepflanzt sein. Nur so wird dieses Gesetz zu der Freiheit, zu einer Richtschnur, die wir dann auch gerne, der wir auch gerne nachfolgen. Und so merken wir uns, das Gesetz der Freiheit macht uns frei von der Macht der Sünde, aber dieses Gesetz der Freiheit versetzt uns am Ende auch in die Lage, in den Fußspuren unseres Herrn Jesus zu gehen und genau wie er mit anderen immer und überall barmherzig zu sein. Und nicht zuletzt bringt dieses Gesetz auch dir die Freimütigkeit und vor allem auch die Kraft, um den Herrn mit Freude zu dienen. Aber trotz dieser Freiheit steht unser ganzer Lebenswandel im Licht des künftigen Gerichts. Lesen wir nochmal den Vers 13. Denn das Gericht wird unbarmherziger gehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Uns alle erwartet also einmal ein Gericht. Dazu müssen wir aber wissen, dass es hier nicht um unsere Sünden geht, für die wir vors Gericht kommen, sondern es geht um unser Handeln als Christ. Aber warum droht uns jetzt Jakobus mit dem Gericht? Vielleicht zum einen soll uns das Wissen über dieses Gericht dabei helfen, ein wirklich entschiedenes Christenleben zu führen und in dem alles, was wir tun, aus Liebe zum Herrn Jesus geschieht. Denn die Liebe ist das einzige und einzig wahre Motiv. Und da darf ich mich selbst natürlich auch hinterfragen, ob all mein Tun und Handeln immer aus Liebe zum Herrn geschieht oder ob da auch nicht meine eigenen Begierden eine Rolle spielen. Und zum anderen weiß Jakobus, dass wir die Kraft für solch ein reines Leben auf gar keinen Fall aus uns selbst haben, sondern dass diese Kraft nur bei Jesus Christus zu finden ist. Und wenn wir uns durch die Liebe zu Jesus in unserem Handeln leiten lassen, dann suchen wir auch den geistlichen Gewinn für den anderen. Und damit kommen wir jetzt zum großen Thema Barmherzigkeit. Nächste Folie bitte. Gott will, dass wir barmherzig sind. Schließlich war und ist Gott auch mit uns barmherzig. Und wenn wir barmherzig sind, dann handeln wir auch so, wie Gott mit uns gehandelt hat. Wenn wir aber diese Barmherzigkeit dem anderen gegenüber nicht erweisen, dann kommt das wie ein Bumerang auf uns zurück. Genauer gesagt, dann kommt dafür das Gericht Gottes auf uns. Und das wird dann genauso unbarmherzig sein, wie wir unbarmherzig waren mit dem anderen. Und daher fordert Jakobus uns ja auf, unser Verhalten immer wieder neu zu überprüfen. Und als eine Hilfestellung für diese Prüfung, wie die aussehen kann, habe ich einmal drei Fragen mitgebracht, die wir vielleicht gerne auch mit nach Hause nehmen können. Nächste Folie bitte. Die erste Frage lautet, gibt es Menschen bei uns, mit denen wir uns schwer tun? Und was macht mir denn konkret Mühe dabei? Die zweite Frage, was könnte ich da tun, um eine gegenseitige Wertschätzung mit diesen Menschen wieder zu erreichen? Und drittens, mit wem aus der Gemeinde sollte ich daher mal Kaffee trinken gehen? Gibt ja bei uns immer guten Kaffee. Ja, diese drei Fragen sollen uns helfen, einmal uns selbst zu überprüfen. Und ich wünsche mir, dass diese Fragen uns dabei helfen, die Sorgen um den Nächsten ganz fest in unsere Herzen zu verankern, damit wir untereinander immer und überall auch barmherzig sind. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir die Freimütigkeit, ganz entspannt auf all das zu schauen, was jetzt noch vor uns liegt. Die nächste Folie bitte. Denn Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und so können wir ganz getrost auf den Richterstuhl Christi warten, denn wir haben ja die Gnade Gottes alle ganz aufrichtig angenommen. Und weil das so ist, wird uns der Herr auch am Ende dann auch helfen, den anderen so zu lieben wie uns selbst. Und daher will ich dir danken, Herr, für deine Gnade, für deine Liebe und deine große Barmherzigkeit. Amen.